Nachdenkseiten. Die kritische Website. Der NSU-Jahrhundertprozess und ein Scheinurteil. Verantwortlich Redaktion. Wolf Wetzel betritt ein letztes Mal den Gerichtssaal in München, wo ein Staatsschutzsenat sein Urteil über den NSU sprach. Gab es ein Scheinurteil? Der Jahrhundertprozess in München ist zu Ende, die Urteile sind gesprochen. Obwohl ein Bündnis, kein Schlussstrich, diese Befürchtung zerstreuen will, ist genau ein solcher zu vermuten. Das liegt auch am Ort des Geschehens selbst. Das Oberlandesgericht und die Bundesstaatsanwaltschaft haben über ihren Aufklärungsunwillen niemand im Ungewissen gehalten. Es stand nicht ein NSU-Netzwerk vor Gericht, sondern eine Trio-Version, die gegen jede Wirklichkeit behauptet wurde. Ob es noch weitere Gerichtsverfahren gegen NSU-Kameraden geben wird, liegt am allerwenigsten an den Beweisen. Die zurückliegenden Beiträge finden Sie verlinkt innerhalb des Artikels. Kein Schlussstrich bezieht sich nicht wirklich auf die Frage, welche tatrelevante Rolle der Geheimdienst am Zustandekommen, am Gewährenlassen des NSU gespielt hat. Dieser Komplex war ausdrücklich nicht Gegenstand des Verfahrens. Damit wurde juristisch nicht einmal angefangen. Auch dies liegt nicht an den Beweismitteln, die Unterstützertätigkeiten bis Beihilfe belegen. Es wird in absehbarer Zeit keinen Prozess gegen den Geheimdienst geben, und das wissen alle, auch die, die sich große Mühe gegeben haben, sich nicht an die ausgegebene rote Linie der Aufklärung zu halten. Für einen solchen Prozess bräuchte es nicht mehr Beweise, sondern eine, sagen wir es deutlich, revolutionäre Umbruch- bzw. Aufbruchstimmung, in der der Geheimdienst nicht länger machtpolitisch, parlamentarisch und juristisch gedeckt wird, sondern für die Staatsgeheimnisse verantwortlich gemacht wird. Wenn der Gedanke, kein Schlussstrich mehr als eine gute Geste sein soll, also Schlussfolgerungen und Handlungen bestimmen soll, dann müsste man dies vor allem außerhalb der Gerichtsbarkeit beweisen. Solange man sich hauptsächlich an dem orientiert, was juristisch unterlassen bzw. unternommen wird, wird man in der Zuschauerinnenrolle oder Beobachterinnenrolle verharren. Das ist nicht nur mühsam, sondern in aller Regel auch einflusslos. Kein Schlussstrich hieße, genau das, was auf absehbarer Zeit nicht Gegenstand eines Prozesses sein wird, selbst in die Hand zu nehmen. Dazu gehört der Kampf gegen neonazistische Strukturen, gegen einen nationalsozialistischen Untergrund, der zwischenzeitlich viele Namen hat. Dazu gehört eben auch die Rolle des Geheimdienstes, VS, die Bedeutung der Staatsgeheimnisse, die sein ehemaliger Vizechef Klaus-Dieter Fritzsche geschützt sehen will und woran sich alle Behörden und parlamentarischen Institutionen gehalten haben, entgegen allem Behördenwirrwarr, das man in Neymar-Manier vorgespielt hat. Out of order. Fangen wir im Gerichtssaal an und verlassen ihn dann alsbald. Auf der Anklagebank saß auch André Emminger. Dem bekennenden Nationalsozialisten warf die Bundesanwaltschaft Beihilfe zum Mord vor und forderte 12 Jahre Haft. Das Gericht sah dies erst auch so und ordnete 2017 Untersuchungshaft an. Und am Ende dann ganz anders. André Emminger habe zwar dem Trio geholfen, aber gleichzeitig nichts gewusst vom nationalsozialistischen Untergrund, den er selbst in Wort und Tat propagiert hat. So sah dann auch das Urteil aus. André Emminger wurde zu 2 Jahren und 6 Monaten Haft verurteilt und konnte nach Urteilsverkündung das Gericht als freier Mann und als Held der Neonazi-Szene verlassen. André Emminger, eine Quelle in jeder Hinsicht. André Emminger folgte der Idee und dem NSU von Anfang an, bis über das Ende hinaus, dem einvernehmlichen Selbstmord der beiden NSU-Mitglieder Uwe Bönhardt und Uwe Mundlos. Bereits im Jahre 1999 hatte er eine Wohnung für die 3 Untergetauchten in Chemnitz angemietet. Auch eine Anmietung eines Wohnmobils zum Zeitpunkt der Platzierung der Bombe in der Kölner Probststeigegasse lief auf seinen Namen. Zitat Ende. Lotta, Nummer 56, Sommer 2014. André Emminger hat eine zentrale Rolle in der Neonazi-Szene. Er verbreitete eine Fanzine, in dem für rassistische Morde geworben wurde, in dem rechtsterroristische Konzepte verbreitet wurden. Nebenklage. André Eminger gehörte zu treuesten und engsten Verwandten der uns bekannten NSU-Mitglieder. Zitat: Die Ermittler hatten ihn als einen der engsten Unterstützer des NSU eingestuft. André stand gemeinsam mit seiner Lebenspartnerin Susanne Eminger im stetigen, engem Kontakt zu den drei Kernmitgliedern der Terrororganisation Uwe Bönhardt, Uwe Mundlos, Beate Zschäpe, nachdem diese untergetaucht waren. Er hat den NSU nach Überzeugung der Ermittler unter anderem mit dem Anmieten von Fahrzeugen und einer Wohnung unterstützt und Zschäpe geholfen, als sie nach dem Tod von Bönhardt und Mundlos am 4. November 2011 floh. Laut Zschäpe hat er auch von den Banküberfällen des Kern-NSU gewusst. Zitat Ende. André Eminger ist ein Neonazi, der nicht den geringsten Hehl daraus macht. Ein Neonazi mit Haut und Haaren. Sein Körper zieren Hakenkreuze und die Inschrift Die, Jew, die, stirb, Jude, stirb. Während des Prozesses besuchte er demonstrativ Pegida-Aufmärsche und ließ sich gerne auf Nazi-Veranstaltungen sehen, wie dem Musikfestival Rock gegen Überfremdung im Juli 2017 im thüringischen Thema NSU-Watch. Ein Scheinurteil. Wenn man die lebenslängliche Strafe gegen Beate Zschäpe nimmt, die 3 Jahre gegen Holger Gerlach, weil er die Waffen an den NSU geliefert hat, dann kommt das gefällte Urteil gegen André Eminger einem Freispruch gleich. Dabei wurden nicht einmal mildernde Umstände für dieses Urteil ins Feld geführt. Andreas Eminger hat sich als Neonazi präsentiert, hat sich als Neonazi verhalten und hatte für diesen Prozess nur ein müdes Lächeln übrig. Und ganz am Schluss noch genug Platz für eine Pointe. Er kam als Schwarzhemd in den Gerichtssaal wie einige seiner Kameraden im Zuschauerraum. Lassen wir nach 5 Jahren Verhandlung Zufall und Panne als Erklärung beiseite. Machen wir ebenso wenig Sympathien für diesen Neonazi auf Seiten des Gerichts verantwortlich, dann spricht für die folgende Hypothese fast alles. Man hat ihn wie einen V-Mann behandelt und ihn nur zum Schein verurteilt. Denn bei Anrechnung der Untersuchungshaft ist André Eminger mit der Urteilsverkündung ein freier Mann, also ein gefeierter Neonazi und ein im juristischen Stahlgewitter gestellter Top-V-Mann. Dass ein V-Mann ganz Neonazi sein kann und darf, haben die über 40 weiteren, bisher enttarnten V-Leute im NSU-Netzwerk bereits bewiesen. Aber als freigelassene Quelle wäre er das Sahnehäubchen auf diese Art der Aufklärung. Die Pannen im NSU-VS-Komplex sind nichts anderes als die heiße Spur, die man über 13 Jahre nicht gehabt haben will. Dass Quellenschutz jedes Strafrecht, jede Verfolgung, jede Aufklärung bricht, ist weder etwas Neues noch etwas Skandalöses. Immer wieder wurde der Verweis auf Quellenschutz dafür angeführt, dass man Wissen unterschlagen hatte, dass man Kenntnisse geschwärzt, Akten vernichtet und V-Leute und V-Mann-Führer nur eingeschränkt, also Bedeutungsloses, hat aussagen lassen. Und auch das, was man als Panne wie eine Plastikente an der Schnur durch den NSU-Komplex zieht, war in den allermeisten Fällen eben keine Panne, sondern Ergebnis einer vielfach dokumentierten Abwägung zwischen polizeilichen Verfolgungs- und Geheimdienstinteressen. Dass man dies bereits ganz zu Beginn der Aufklärung im Jahr 2012 wissen konnte, ist keiner geheimen Quelle zu verdanken. Es war der SOKO-Chef Gerhard Hoffmann, der im Fall Kassel 2006 hautnah erfahren hatte, wovon er spricht. Meli Kiak, die besten Kolumnen in der Frankfurter Rundschau veröffentlichte, gab aus dem Gedächtnis folgenden Dialog zwischen Mitgliedern des Untersuchungsausschusses UA und dem SOKO-Chef Gerhard Hoffmann GH wieder. Zitat: GH: Innenminister Bouffier hat damals entschieden, die Quellen von Herrn T. könnten nicht vernommen werden. Als Minister war er dafür den Verfassungsschutz verantwortlich. UA: Er war doch auch Ihr Minister. Ist Ihnen das nicht komisch vorgekommen? Jedes Mal, wenn gegen V-Männer ermittelt wurde, kam einer vom Landesamt für Verfassungsschutz vorbei, stoppt die Ermittlung mit der Begründung, der Schutz des Landes Hessens ist in Gefahr. Aus den Akten geht eine Bemerkung hervor, die meint, dass man erst eine Leiche neben einem Verfassungsschützer finden müsse, damit man Auskunft bekommt, richtig? GH: Selbst dann nicht. UA: Bitte? GH: Es heißt, selbst wenn man eine Leiche neben einem Verfassungsschützer findet, bekommt man keine Auskunft. Zitat Ende. Frankfurter Rundschau vom 30.06.2012. Gerhard Hoffmann, Chef der Soko Café in Kassel, wusste genau, wovon er spricht. Die Polizei hörte den Geheimdienstmitarbeiter Andreas Temme über Wochen ab und brachte erstaunliche Deckungsarbeiten ans Licht. Doch genau diese erfolgreiche Aufklärungsarbeit wurde vom Gesetz des Schweigens zugeschüttet, hintergangen und beiseite geschafft. Dieses außerordentlich profunde Wissen beschreibt eine gängige und illegale Praxis und sie ist all denen kein Geheimnis, die dies als dienstliche Vorgesetzte decken und ermöglichen. Dazu gehört eine Staatsanwaltschaft, die die polizeilichen Ermittlungen leitet, also entsprechend blind macht. Dazu gehört das Innenministerium, das dem Geheimdienst vorsteht und die Entscheidung trifft, ob polizeiliche oder geheimdienstliche Interessen Vorrang haben. Zum Kreis der Eingeweihten gehören aber auch die parlamentarischen Kontrollgremien, die nichts wissen, nichts kontrollieren wollen. All dies fand und findet nicht im Dunklen, im Ungewissen statt. Der besagte Chef der Soko Café hatte alles nötig klar und unmissverständlich auf den Tisch gelegt. Dass alles genauso weiterlief, wie der Soko-Chef bereits 2012 skizzierte, wurde in den weiteren 6 Jahren Aufklärung oft genug untermauert. Es gab keinerlei Konsequenzen, diese illegale Praxis zu stoppen, die dienstlichen Anweisungen entsprechend zu ändern, die für diese Praxis verantwortlichen Innenminister zu entlassen. Und bis heute wurden die Gesetze nicht so gefasst, dass die Geheimdienste der Aufklärung nachkommen, für die man sie geschaffen hat. Der Geheimdienst hat sein Wissen zu Deckung und Begehung von Straftaten genutzt und nicht zu deren Verhinderung. Und das nicht erst im NSU-Komplex. Das wurde zwar ab und an beklagt, aber bis zum Ende dieses Prozesses hingenommen, womit man das Strafrecht für V-Leute de facto suspendiert hat. Staatsschutz. Ein Gericht kann, im besten Fall, nur das aufklären, was Gegenstand der Anklage ist. Es könnte und müsste aber eine Anklage zurückweisen, wenn sie mangelhaft begründet ist. Ein Gericht kann, wie im Fall des NPD-Verbotsverfahrens, sogar das Verfahren mittendrin abbrechen, weil es zur Erkenntnis gekommen ist, dass der Staatsanteil an der NPD so groß und einflussreich ist, dass nicht mehr festzustellen ist, welchen Einfluss V-Leute in der NPD haben und was die NPD ohne diese wäre. Zitat: Also kann der Senat nicht beurteilen, welche Teile des ihm im Verbotsverfahren vorgelegten Materials von staatlich geführten V-Leuten stammen und welche nicht. Zitat Ende. All dies ist einem Gericht möglich, wenn es sich unbeliebt machen will. Ein Staatsschutzsenat wie der in München ist jedoch dazu da, dass es diese Überraschung nicht geben wird, dass es zuverlässig Staatsschutzinteressen vertritt und durchsetzt. Nimmt das Gericht dies so hin, deckt es diese rechts- und straffreie Zone, dann kann, wie gesagt, nicht einmal eine Leiche etwas an dieser Praxis ändern. Dann ist es nur folgerichtig, dass nach dem Quellenschutz das Quellenschutzprogramm folgt, wozu eben auch weitgehende Straffreiheit zählt. Nun werden einige einwenden, dass André Eminger doch hart angefasst wurde, als das Gericht im September 2017 seine Inhaftierung angeordnet hatte. Genauso gut ist aber möglich, dass die allerbeste Tarnung eines V-Mannes die ist, wenn man ihn als Angeklagten behandelt und so unerkannt durch das Verfahren lotst. André Eminger als geschützte Quelle. André Eminger war lange nicht nur in der Neonazi-Szene bekannt, sondern auch dem Geheimdienst. Zuerst dem militärischen Abschirmdienst MAD, als André Eminger bei der Bundeswehr seinen Wehrdienst absolvierte. Im Jahr 2000 führte man ein Anwerbegespräch, um ihn als Spitzel zu gewinnen. Laut seiner eigenen Angaben habe er abgelehnt, da er kein Kameradenschwein sei. Außerdem habe er sich schon lange von der Neonazi-Szene gelöst. Nachweislich sind mindestens 50% seiner Aussagen falsch. Fest steht auch, dass er nach der Bundeswehr ganz Neonazi blieb und Zielperson ZP des Verfassungsschutzes wurde. So ist zum Beispiel eine Aktion des Verfassungsschutzes in Sachsen bekannt, die Operation Grubenlampe, die im Jahr 2006 stattfand. Diese ist besonders speziell, denn sie führt zu der Wohnung in Zwickau, in die das NSU-Trio abgetaucht war. Laut eines Observationsberichtes vom 7. Dezember 2006 wäre André Eminger von zu Hause zur Arbeit gefahren und danach auf direktem Wege wieder zurück. Tatsächlich gab André Eminger am 11. Dezember 2006 gegenüber der Polizei an, in der Wohnung des Trios gewesen zu sein, denn es habe dort am 7. Dezember 2006 einen Wasserschaden gegeben. Die Wohnung wurde in der Tat von einem ganz engen Kameraden angemietet, Matthias Dienl. Er war für das NSU-Trio und André Eminger ein echter Kamerad. Eine der vielen heißen Spuren, die es nie gab, die es nicht geben durfte. André Eminger gehörte zu den treuesten Kameraden des NSU. Er betreute Beate Zschäpe bei ihrer viertägigen Flucht. Dies dokumentieren auch mehrere Telefonate zwischen ihr und André Eminger. Was man alles aus den Verbindungsdaten herauslesen kann, bleibt im Dunkeln. Denn genau diese wurden gelöscht. Um diese Panne perfekt zu machen, wurde auch die automatisch angefertigte Sicherheitskopie vernichtet. Auch diese Panne verweist am allerwenigsten auf ein Versagen, sondern auf eine heiße Spur, die man über 13 Jahre nicht gehabt haben will. André Eminger wurde bis zur letzten Minute geschützt, selbst im Gerichtssaal. Bitter und fassungslos führte die Nebenklage dazu aus, Zitat: Eminger war verantwortlich für ein Fanzine, in dem für rassistische Morde geworben wurde, in dem rechtsterroristische Konzepte verbreitet wurden. Die Nebenklage hatte aus diesem Grunde auch beantragt, den Zwickauer V-Mann Ralf Marschner zu vernehmen, weil dieser Angaben zu den weiteren Aktivitäten Emingers hätte machen können. Dieser Antrag wurde von Verfassungsschutz und Bundesstaatsanwaltschaft vereitelt. Das Gericht hatte kein Interesse an weiterer Aufklärung. Nun wird argumentiert, es gäbe keine weiteren Informationen dazu, dass Eminger von den Aktionen Zschäpes, Bönhardt und Mundlos gehabt habe. Der Verfassungsschutz hat also erfolgreich die Aufklärung verhindert. Dies führt im Ergebnis zu einer milderen Verurteilung Emingers. Zitat Ende. NSU-Nebenklage.de vom 11. Juni 2018. Im Klartext: Die Bundesanwaltschaft und das Gericht haben gemeinsam dafür gesorgt, dass eine Beweisführung unterbleibt, die das Scheinurteil hätte gefährden können. Denn hätte eine solche Beweiswürdigung dazu geführt, dass André Eminger der vierte Mann im NSU ist, dass V-Leute tatrelevant den NSU unterstützt und gedeckt haben, wäre die Anklage Makulatur und der Prozess geplatzt. Ob André Eminger nun als sprudelnde Quelle genutzt wurde, indem man ihn abhörte, indem man ihn observierte und so am NSU dran war, oder indem man ihn als Quelle führte, also bezahlte, könnte auch diesmal durch Zufall geklärt werden. Wolf Wetzel, der NSU-VS-Komplex. Wo beginnt der nationalsozialistische Untergrund? Wo hört der Staat auf? Dritte Auflage, Unrast Verlag 2015. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, SoundCloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.